41,5 Minuten. Der Sneaker-Podcast.
Moin, hier ist Simon vom 43,5 und ich habe heute unseren langjährigen Freund DJ Kitsune zu Besuch, mit dem wir über seinen Werdegang, Mixtapes und die Frankfurter Musikszene sprechen. Gut, dann heiße ich euch alle herzlich willkommen zum heutigen 43,5 Minuten Podcast. Zu Gast haben wir heute den Philipp, aka DJ Kitsune, langjähriger Freund und Supporter und gern gesehener Gast im Laden in Frankfurt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf.
Wir sitzen heute nicht in Fulda, sondern standesgemäß in Frankfurt in unserem Büro im schönen Niedribbelhaus. Ja, und dann wollen wir einfach mal heute mit Kitsune ein bisschen über Musik, über woher kennen wir uns eigentlich und über zukünftige Projekte sprechen. Kitsune ist, wie kann man sagen, du bist DJ, du bist Producer, du bist Manager, du hast schon viel erlebt, viel gemacht.
Die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, ganz genau.
Ja, die meisten Leute, ich glaube, die meisten Leute kennen mich als DJ. Ja. Wobei ich aber tatsächlich seit genauso vielen Jahren als Musikmanager, Labelmacher, Musikverleger oder generell so Berater von Künstlern und Kreativen bin. Eine kleine Agentur mit meinem Partner Markus zusammen, wir heißen Starting Lineup. Die Agentur gibt es seit, ich glaube, 19 Jahren jetzt. Also die haben wir gegründet, da war ich noch in der Schule. Ja. Und sind stetig gewachsen, immer größere Projekte, immer einen kleinen Erfolg nach dem anderen eingeheimst. Und ja, also das passiert so viel hinter den Kulissen, das kriegen die meisten Leute gar nicht mit. Viele Leute denken, okay, ich tingle durch die Lande und lege halt auf. Das tue ich auch, ja. De facto. Aber unter der Woche oder an allen freien Minuten ist es halt eben die Arbeit, die ich in die Musik stecke für die von uns betreuten Künstler.
Also eher am Wochenende DJ und unter der Woche der Rest?
Genau, ja. So sagen. Das definitiv. Das war immer so das klassische Beispiel, wo man sagen muss, dass sich das DJing an sich ja so weit verändert hat, dass man eben nicht mehr nur am Wochenende DJ sein kann, sondern man muss halt auch ganz viel unter der Woche machen. Und damit meine ich nicht so administrativen Bürokram, sondern wirklich, um sich heute einen Namen aufzubauen als DJ, muss man halt ganz viel Marketing betreiben. Man muss wirklich Social Media savvy sein.
Ja,
man,
wie in allen Bereichen gerade.
No, also genau, wie alle Selbstständigen oder alle kleinen Startups oder so, man muss im Prinzip alles können und am besten alles selber machen, weil man ja kein Geld hat, um jetzt 10 Leute einzustellen. Und das trifft halt auch DJs jetzt heutzutage. Deswegen ist DJ im Prinzip eigentlich ein Fulltime-Job, den man 7 Tage die Woche machen muss und eben nicht nur die 2-3 Stunden am Wochenende, wo man im Club steht. Das kriege ich zeitlich so nicht ganz gewuppt, mal besser, mal schlechter, weil natürlich unter der Woche bei mir die Priorität ganz klar darauf liegt, mich eben nicht um mich zu kümmern, sondern um die Künstler, ja, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben.
Ja. Du bist mittlerweile einer der erfolgreichsten Hip-Hop-DJs in Deutschland. Wie hat das denn alles damals angefangen?
Sehr klein.
Sehr
und sehr unschuldig. Und ich habe versucht, mir diese Unschuld so lange wie möglich zu behalten. Wie hat's angefangen? Die klassische Anekdote ist, dass ich eigentlich nie ein DJ sein wollte, weil ich, wenn man mich privat kennt, ich bin nicht wirklich so ein Mittelpunktsmensch. Ich stehe nicht, also traditionell nicht gerne auf Bühnen. So, mittlerweile hat man sich klar daran gewöhnt und man kann es auch so ein bisschen, aber ich bin jetzt keine Rampensau. Ganz im Gegenteil, ich bin für mich immer noch, also auch nach all den Jahren immer noch unbehaglich, so wenn jetzt irgendwie die Leute zu mir auf die Bühne hochgucken oder so. Was ich aber immer war von Kind an, ist ein krasser Musikfan und Liebhaber. Und irgendwann bin ich zu einem Musiksammler geworden. So, jetzt nicht auf mega Nerd und dass ich jetzt hier die original eingeschweißte Kopie von dem Beatles-Album haben muss oder so. Mhm. Das nicht. Ich wollte immer meine Musik auch konsumieren, was im Prinzip eine geile Parallele ist zu meinem Sneaker-Sammler-Dasein. Ich habe nie weder Musik noch Schuhe gekauft für die Vitrine, sondern ich wollte das Zeug benutzen, in welcher Form auch immer. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, hey, die ganzen coolen Platten, die ich aus den Clubs kenne und die ganzen Songs und so, die ich eigentlich ganz gerne in meiner Sammlung hätte, die gibt es auf CD gar nicht. Da muss ich irgendwie Schallplatten für kaufen, damals noch. Und habe dann im Plattenladen die Sachen gefunden, die ich vermisst habe auf CD. Und dann war klar, okay, ich muss einen Plattenspieler kaufen. Und dann irgendwann war der, dadurch, dass man halt so viel Zeit dann im Plattenladen verbracht hat und von lauter etablierten DJs umgeben war, die dann gemerkt haben, hey, du hast doch Plan von Musik, wieso legst du nicht auf? Und meine Antwort dann immer war, ich habe gar keinen Bock aufzulegen, ich will einfach nur meine Musik hören können.
Ja, also für dich.
Und irgendwann rutscht man halt so rein, irgendwann ist so, ja komm, leg doch mal auf, mach doch mal hier. Und dann auf einmal bist du drin und merkst so, oh, das ist ganz schön geil. Und diese Unschuld, um das abzuschließen, habe ich wirklich versucht, mir beizubehalten. Ich habe bis zum heutigen Tage auf so gut wie jeder Party oder auf jedem Event, wo ich auflege, komm ich an den Punkt, wo ich wirklich, wirklich Spaß dran habe und richtig Bock habe. So, es gibt fast, also von den, keine Ahnung, circa 100 Shows, die ich pro Jahr spiele, sind dann vielleicht ein oder zwei, die sich mal wirklich wie Arbeit anfühlen, weil es irgendwie an dem Tag wirklich keinen Spaß macht. Aber ansonsten, ab dem Moment, wo ich ein paar Songs irgendwie spiele, bin ich irgendwie drin in der Scheuklappe.
Kannst du dich an deine erste gekaufte Platte noch erinnern?
Absolut. Absolut.
Und welche war das?
Die erste, die ich überhaupt, also Schallplatte, die ich in meinem Leben gekauft habe, war, das müsste so irgendwas zwischen 92 und, ja, so 92, 93 gewesen sein. Naughty by Nature, Maxi von Uptown Anthem auf einer 45er Pressung, also einer europäischen Pressung, die ich in einem Secondhand-Laden in Frankfurt-Sachsenhausen gekauft habe, mit meinem damalig besten Freund, Jannis. Wir haben das Taschengeld zusammengelegt, weil alleine konnte keiner von uns diese Platte kaufen. Ich glaube, es waren 8 Mark oder so damals. Jeder hat 4 Euro in den Pott geschmissen. Wir waren halt 11 oder 10 oder so. Und ich hatte aber gar keinen Plattenspieler. Wir konnten die nur bei ihm hören. Und deswegen habe ich die nie mit nach Hause genommen. Und die ging quasi so in seinen verwaltenden Besitz über. Bis ich dann irgendwann, bestimmt 5, 6 Jahre später, als ich dann schon wirklich Ambitionen hatte, wirklich aufzulegen, diese Schallplatte bei ihm hinterm Schrank gefunden habe, total zerkratzt, so, und gesagt habe, ey, du brauchst die doch eh nicht, lass mich die mal mitnehmen, so, weil ich war gerade dabei, diese Sammlung aufzubauen. Ja. Und habe die bis heute noch und habe die tatsächlich auch viele Jahre im Club gespielt, so. Und das war meine erste selbst gekaufte Schallplatte. Und die erste CD, die ich hatte, war, glaube ich, Ice Cube, irgendwas. Ice Cube Predator, auch so 93 oder so.
Wenn du es abschätzen könntest, also das interessiert mich jetzt für mich persönlich, wie viele Schallplatten hast du?
Ich kann es nur grob überschlagen. Ich denke, es ist irgendwas um die 10.000, aber ob es jetzt 8 oder 12 oder vielleicht sogar 15.000 sind, kann ich nicht sagen, weil es ist in mehreren Wohnungen verteilt. Nicht, dass ich jetzt hier 3, 4 Wohnungen hätte oder so, aber es ist, also alles, was ich immer zum Auflegen regelmäßig mit hatte, ist halt in separaten Cases und Kisten. Das steht im Keller noch bei meiner Mutter. Ich habe bei mir im Keller den Großteil meiner Sammlung. Das ist echt eine ganze Menge. Und dann habe ich aber auch noch Zeug oben bei mir im Büro stehen. Also ich schätze mal so um die 10.000. Was jetzt für einen DJ, der so lange dabei ist, nicht so mega viel ist, aber es ist auch nicht wenig, also es ist ein gutes Mittelmaß. Aber für Europa ist es schon ganz cool, weil die ganzen Ami-DJs haben oftmals wesentlich größere Sammlungen, weil die aber auch ganz anders bemustert worden sind von den Labels. Das heißt, die haben die Dinger hinterhergeschmissen bekommen für umsonst und wir in Europa mussten halt immer schön jede Woche kaufen gehen, ja, für teures Geld.
Ja. Du warst Finalist beim Red Bull 3-Style. Mhm. Wie kann man, also du hattest kleine Anfänge, eigentlich wolltest du gar nichts machen und dann das. Wie kann man so diesen Anfang bzw. den Durchbruch, dass du bis dahin gekommen bist? Was waren da so die Punkte, wo es so richtig für dich, wo du gemerkt hast, okay, jetzt wird es immer größer und mehr?
Ach, es sind nicht diese zwei großen Meilensteine, sondern eher so 10 kleinere. Angefangen damit, dass ich direkt in den ersten paar Jahren einen etwas anderen Ansatz hatte, was das Auflegen angeht, als viele meiner Kollegen damals. Ich war immer sehr inspiriert, so vom New Yorker-Stil aufzulegen, sprich schnell die Songs zu wechseln, hohe Energie und aber trotzdem eine gewisse Bandbreite an Genres abzudecken. Also eben nicht nur aktuellen Rap zu spielen, sondern eben auch mal einen Funk-Classic oder mal einen R&B-Song oder mal 20 Minuten Reggae-Dancehall-Tunes. Deswegen war es immer so, ja, der End-90er-Jahre New Yorker-Style Hip-Hop aufzulegen, das war so so meine Handschrift und meine Schule. Und das haben zu dem Zeitpunkt in Deutschland nicht viele gemacht. Deswegen habe ich da am Anfang auch viele rollende Augen bekommen, warum ich die Songs so schnell spiele und warum ich das schnell durchwechsle. Und heute ist das halt gang und gäbe, weil man, jeder macht das so. Ich glaube aber, dass dieser Anspruch, was anders zu machen und wirklich ein etwas breiteres Bild von urbaner Musik abzubilden, dass das so eine Grundlage, so eine ausrichtende Grundlage für das ist, was später dann mich motiviert hat, an Threestyle teilzunehmen. Ich fand das Threestyle-Konzept ganz spannend, als ich das erste Jahr gesehen habe, wollte aber nicht teilnehmen, weil ich das Gefühl hatte, das ist nichts für mich. Hab's mir dann angeguckt und wurde, während ich auf dem Event war und mir das erste Threestyle angeguckt habe hier in Frankfurt, wurde ich von ganz vielen meiner Kollegen und von meinen Freunden darauf angesprochen, hey, warum machst du nicht mit? Das ist doch quasi für dich wie prädestiniert. Ja. Und das war so ein Gedanke, den ich bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht hatte, dass das für mich prädestiniert ist. Ich muss sagen, ich habe eine gespaltene Meinung zu dem ganzen Threestyle-Ding. Ich finde gewisse Teile daran ultra geil. Und es hat für das neue digitale Auflegen hat es einfach komplette Welten eröffnet. Ich muss aber auch sagen, dass ich das Gefühl, also ja, dass ich das Gefühl habe, dass es für mich war es ein zweischneidiges Schwert, weil es hat mir natürlich viel gebracht an Bekanntheitsgrad, aber auch an, ich muss sagen, ich habe in all den Jahren, die ich aufgelegt habe, habe ich nie so viel Zeit in das Handwerk gesteckt und an meinen eigenen Fähigkeiten zu arbeiten und zu üben, wie in den zwei Vorbereitungen für Threestyle. Was dann natürlich auch sofort dazu geführt hat, dass Leute halt wahrgenommen haben, okay, der ist einfach von den Skills her beim Auflegen wesentlich besser geworden. Ich muss aber auch sagen, dass diese komplette Vorbereitung auf Threestyle und die Art und Weise, wie man da auflegt und wie man so ein Set gestaltet, dass das meine Handschrift in gewisser Weise verändert hat und das was ist, wo ich in den Zeiten, in den Monaten danach wirklich das Gefühl hatte, ich habe heute Abend ein cooles Set im Club gespielt, die Leute haben es gefeiert und die Energie war hoch und das technische Level war geil und so. Aber ich bin unzufrieden aus dem Abend rausgegangen. Ich hatte das Gefühl so, okay, das war geil, die Leute haben gefeiert, aber ich habe jetzt keine große Liebe verspürt für das, was ich selber gemacht habe. Ich war uninspiriert von mir selbst so und das fand ich total schlimm. Und ich habe wirklich ein Jahr lang gebraucht, um das aus meiner Handschrift wieder rauszukriegen. Dass ich eben nicht nur auf die 12 auflege und wirklich jede Lücke in jedem Song ausfülle mit irgendeinem Fitzelchen und dieses super komprimiert auf 15 Minuten, das ist geil für so einen Showcase und genau dafür ist es gemacht. Aber ab dem Moment, wo du dann im Club bist, wo du 2 oder teilweise 4 Stunden Sets spielst und dann aber du zum einen die Songs ein bisschen ausbreiten wollen würdest und zum anderen aber auch einfach mehr mit Atmosphäre im Raum und mit Vibes und Grooves arbeitest, und so einen Abend so ein bisschen organischer aufbaust und eben nicht nur auf die Fresse komprimierst. Zeitgleich aber in der ersten Reihe vielleicht 10 Leute stehen, die sagen, hey, kannst du bitte die Routine von der Threestyle-Session machen und so, kannst du das? Und die wollen das sehen und erwarten das von dir. Und du sagst, okay, das sind neue Fans, die ich dazu gewonnen habe. Ich will die jetzt auch nicht hängen lassen oder ich will denen auch nicht das Gefühl geben, dass ich das nicht wiederholen kann oder so. Und das fand ich sehr, jammern auf hohem Niveau, ne? Aber es hat mich in gewisser Weise unter Druck gesetzt, was zu machen, was ich eigentlich mir gar nicht vorgenommen hatte zu machen. Mhm. Und das musste ich erst wieder ablegen. Und das ist so mit der Zeit ausgefadet. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so, okay, jetzt habe ich wieder einen Style gefunden, der nach wie vor die technische Komponente drin hat, aber diese energetische Beanspruchung meiner Ohren von so einem Freestyle-Set, die das halt komplett rauszieht. So.
Aber würdest du sagen, dass dir der Contest für deine Reichweite, für deinen Bekanntheitsgrad viel gebracht hat? Oder waren da schon davor Punkte, die viel wichtiger waren, auch für dich selbst?
Wichtiger waren die Jahre davor, wo ich wirklich in allen großen Städten auf den wichtigen und guten Partys gespielt habe. Also das war wirklich, Threestyle habe ich 2014, 2015 gemacht. Ich glaube eher so 2011, 12, 13 waren ganz wichtige Jahre, weil ich auf einmal konstant landesweit unterwegs war in allen wichtigen Läden. Also das, was ich vorher so in 1, 2 Städten hatte, vor allem natürlich in Frankfurt, so wo ich auf den ganzen wichtigen und guten Partys aufgelegt habe, das auf einmal hatte ich in München, in Berlin, in Hamburg. Mhm. Und zwar nicht einmal im Jahr, sondern so gefühlt alle 8 Wochen. Und das war der Punkt, wo ich mir ganz viele neue Märkte und neue Fans, finde ich bei DJs immer so ein bisschen übertrieben, aber ganz viele neue Zuhörer oder Leute, die gerne auf meine Partys gekommen sind, wo ich mir die habe erobern und erspielen können. Und eben auch mich alle diese Veranstalter auf dem Schirm hatten. Ja. Als ich dann bei Threestyle teilgenommen habe, war es zwar das Deutschlandfinale, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich da irgendjemandem neu vorstellen konnte, der mich nicht vorher schon kannte.
Okay, ja.
Wohingegen ich das aber gesehen habe bei anderen Leuten, die zu dem Zeitpunkt, wo sie da mitgemacht haben, wo sie vielleicht noch nicht überregional bekannt waren, dass die mit einem guten Set wirklich Eindruck schinden konnten und danach die Leute gesagt haben, boah geil, das hat er echt gut gemacht, den buche ich jetzt auch mal nach Hamburg oder mal nach Dresden. Bei mir war das so, ich war in diesen Städten schon und das Risiko, dass ich Leute eher enttäusche, war für mich fast eher größer, als dass ich jetzt irgendwie jemanden noch beeindrucken konnte, der mich vorher noch gar nicht kannte. Also es waren wirklich nur eine Handvoll. Und gesteigert wurde das nochmal im Jahr 2015, wo ich halt wieder im Finale war, aber in Frankfurt gespielt habe, wo mir den ganzen Tag vor dem Event alle gesagt haben, ah ja, du gewinnst es ja eh. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Ja. Aber einfach, weil alle gesagt haben, ey, dieser Heimvorteil ist so groß. Und alle gesagt haben, okay, SG ist im Prinzip der Einzige, der ihn hätte stoppen können. Und SG ist jetzt auf einmal in der Jury und eben nicht mehr Teilnehmer. Aber so kann es eben gehen. Ich habe das Ding nicht gewonnen. Und ich glaube aber, dass so ein Titel die einzige Möglichkeit gewesen wäre, wie ich irgendwie am Bekanntheitsgrad noch zugenommen hätte, weil es dann nicht nur überregional, sondern international geworden wäre. Und so war es halt so, hey, in Deutschland, alle kannten mich, alle haben gesehen, okay, der Junge kann was. Das wussten wir aber schon vorher. Er hat jetzt nicht gewonnen, das heißt, er hat uns nicht positiv beeindruckt, er hat jetzt auch nicht verkackt, er hat uns jetzt auch nicht enttäuscht. Und es lief so irgendwie 0-0 raus. War cool. Und das Positive, was ich von der ganzen Sache mitnehme, ist eher so die Erfahrung, und die technische Komponente, die mich eben im Auflegen besser gemacht hat, aber eben auch meine Handschrift so ein bisschen verfälscht hat. Für einen Moment.
Weil du vorhin meintest, du bist kein Typ, der gerne im Rampenlicht oder auf Bühnen steht. Du warst auch 3 Jahre lang bei Azad, Tour-DJ. Mhm. Wie war das?
War eine geile Zeit, ganz ehrlich. Und da war ich ja wirklich noch jung. War tatsächlich, glaube ich, die erste Geschichte, die mich wirklich durch komplett Deutschland, Österreich, Schweiz geführt hat, so in Städte, wo ich nie hingefahren wäre. Super viel Erfahrung gesammelt auf den verschiedensten Touren, die wir gemacht haben. Wir haben eine Headliner-Tour zum Faust des Nordwestens-Album, die haben wir alleine gespielt. Dann hatten wir der Boss-Tour, die haben wir mit Bushido zusammen gespielt, der damals gleichzeitig Elektro-Ghetto draußen hatte. Es war eine ganz verrückte Tour. Dann haben wir aber auch so Sachen gemacht wie das einzige Konzert zum One-Album, was Savas und Azad zusammen gemacht haben. Das war eine Live-Übertragung bei Viva in Köln.
Damals noch Viva?
Damals noch Viva, genau. Das war auch ziemlich krass, weil, soweit ich weiß, dieses Konzept und dieses Album nie wieder zusammen auf die Bühne gestellt wurde. Das heißt, es war das einzige Konzert, was es zu diesem Album jemals gab. Und dann auch gleich in der Live-Übertragung so im landesweiten Fernsehen. Da ist uns, glaube ich, allen ganz schön Muffensausen gegangen. Aber es war ein geiles Konzert, es war mega gut. Also Erfahrung sammeln ohne Ende. Ne? Also von der Pike auf so dieses Konzertbusiness, dieses Tourbusiness lernen, was ja schon noch mal ein ganzes Stück anders ist, als durch die Clubs zu fahren. Es ist ein anderes Level einfach. Ein Orga auch, was da dahinter steckt.
Wenn wir bei dem ganzen Thema mit Live und Künstler, Frankfurt, deine Stadt. Mhm. Würdest du Frankfurt als deutsche Hip-Hop-Key-City bezeichnen?
Key-City?
Ja.
Absolut. Ich habe, wenn nicht sogar die Key-City, um das vorwegzunehmen. Und ich habe vor kurzem, haben wir sehr engagiert ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht mit Falk Schacht. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt verraten darf, der auf jeden Fall in diese Richtung ein bisschen empirisch ermittelt. Mhm. Und der Verdacht nahe liegt, dass Frankfurt vielleicht eine der Geburtsstätten von deutschem Rap überhaupt sein könnte. Will jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil das ist am Ende dann sein Ding, was er da gerade zusammenbastelt, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man es wirklich in der Öffentlichkeit verfolgen konnte, also da reden wir von Ende der 80er, also die frühen Anfänge von Moses,
ja.
Die Formierung von Leuten wie Roy Marquis, die dann in den frühen 90ern ganz treibend für diese Untergrundszene waren, Anfang der 90er dann Leute wie Codex, Leute wie Azad, D-Flame, Shima, der auch schon sehr, sehr früh am Start war. Da reden wir von, keine Ahnung, 92, 93, 94, wo auf einmal konstant krass viel Talent aus dieser Stadt kam. Ja, und da habe ich noch nicht mal alles aufgezählt, was rund um Moses passiert ist. Ich finde, gemessen auch vor allem an der Größe der Stadt, ist hier so viel passiert, wie in vielen Städten zu dem Zeitpunkt noch nicht. Du hast ein paar andere gehabt. Du hattest in allen Großstädten hattest du irgendwie so eine Bewegung.
Stuttgart,
Hamburg, ja. Berlin auch. Wobei Berlin, finde ich, ist erst sehr spät alles so ein bisschen an die Oberfläche gespült worden. Aber die, ne, gibt die Leute, die auch super lange schon dabei sind. Hier, finde ich, ist ganz viel passiert, was vor allem auf einem sehr, sehr hohen kreativen Level passiert ist. Und gerade so, wenn du wirklich auf die Essenz von Rap gehst, also nicht nur, wer hat jetzt ein paar kommerzielle Hits gemacht, sondern wer hat wirklich Rap in seiner als kreative Artform vorangetrieben und ständig mit Impulsen und Weiterentwicklung beeinflusst, dann ist Frankfurt da ganz vorne zu nennen. So. Und das sage ich jetzt nicht aus Lokalpatriotismus, ich sage auch nicht, Frankfurt ist zwingend die Nummer eins, das ist am Ende mir scheißegal. Aber Frankfurt ist eine der Städte überhaupt so, was das angeht. Und bis zum heutigen Tage, finde ich.
Und Frankfurt hat für mich ja auch momentan einen relativ frischen Künstler, der gerade immer größer wird, Gianni Suave.
Ja.
Auch gern gesehener Gast bei uns, oft zu Besuch. Was kannst du mir über den sagen? Was hast du mit Gianni Suave am Hut? Beziehungsweise was ja. hältst du von ihm?
Ich sag erstmal das Allgemeingültige, sag ich mal. Ich finde, er ist eines der spannendsten neuen Talente so in Deutschland generell, der einen eigenen Film fährt, der in Deutschland so, finde ich, noch nicht existiert oder noch nicht populär genug ist. Es ist im Prinzip die Essenz von Rap als Kunstform, wie ich sie eben beschrieben habe, mit all seinen Ansprüchen im Storytelling, in Rhyme-Patterns, in Niveau, in jeder Ausrichtung.
Sehr intelligent, finde ich.
Sehr intelligent, aber ohne nerdy und verkopft zu sein, genau. Sondern es ist der Junge von nebenan, der aber eine Geschichte zu erzählen hat, mit der sich irgendwie jeder identifizieren kann, die aber zeitgleich nicht jeder zwingend erlebt hat. Der das Ganze sehr fresh macht, mit der Essenz von dem Niveau von 90er-Rap, aber ohne retrogewandt zu sein, sondern in einem musikalischen Anspruch von 2019, wenn nicht sogar 2020. Und das ist so ein Paket, auch mit ihm als sehr charismatische Person, die das auch auf die Bühne stellen kann, mhm. die das verkörpert und der das auch abnimmt. Das ist ein Paket, wie ich so vermisst habe oder lange Zeit gesucht habe, weil ich denke, dass Deutschland das braucht. Ich denke, dass Deutschland mit dieser späten 90er, frühen 2000er Hip-Hop-Szene, die ja eine sehr mittelstandsgeprägte deutsche Szene war, ja. in weiten Teilen, wo er die komplette, wo er viele Sichtweisen einfach gefehlt haben. Es hat eine weibliche Sichtweise gefehlt, es hat eine Migrantensichtweise gefehlt, es hat eine in gewisser Weise eine Unterschichtsichtweise gefehlt, die eigentlich die DNA von Hip-Hop darstellt. Ja. Und das ist wo einfach, weil die Szene noch nicht groß genug war, wo einfach diese Spät-90er-Szene irgendwann abgewechselt wurde von eben genau diesen fehlenden Elementen durch eine Generation Agro, Sido, Bushido, die eben genau da den Finger draufgelegt haben, gesagt haben, okay, wir sind hier die Asozialen, wir sind laut und wir sind geil. Ja. Und das einfach komplett die Münze umgedreht haben. Aber wir stellen fest, es ist keine Münze mit zwei Seiten, es ist eher so ein Würfel mit 20 Seiten, so wo ganz viele Künstler ihre Daseinsberechtigung haben und eben jetzt gibt's eine weibliche Komponente und auch die weibliche Komponente musst du ja wieder aufteilen in das, was man früher als Müsli-Rap oder Studenten-Rap bezeichnet hat und aber auch Unterschicht oder aber auch Leute, die über Fendi und Gucci sprechen. Ja. Und dann gibt's eben genretechnische Ausrichtungen und ich finde, das Schöne ist, um das jetzt nicht zu sehr ausschweifen zu lassen, das Schöne ist, dass Deutschrap jetzt so vielseitig ist, wie das noch nie der Fall war und gleichzeitig ganz viele unterschiedliche Leute Erfolg haben können, aber eben ein Künstler wie Gianni Suave in der Form noch nicht existiert hat. Und ich glaube, dass das was ist, was nicht nur sehr erfolgreich sein kann, sondern auch sehr, sehr wichtig sein wird für die weitere Entwicklung und für die inhaltliche Ausrichtung von deutschem Rap.
Da habe ich, glaube ich, nichts mehr dazu zu sagen.
Also, aber ich füge noch was hinzu. Dazu kommt, das war jetzt dieser, habe ja eingeleitet als allgemeingültige Position, dazu kommt aber, dass wir jetzt seit Mitte des Jahres mit unserer Agentur auch angefangen haben, mit Gianni Suave ein bisschen zu arbeiten, ihn zu unterstützen bei seinen weiteren Schritten. Und ich diesen ganzen Propagandavortrag eben aber nicht gehalten habe, weil er unser Künstler ist, so den wir feiern, sondern weil es auch meiner Meinung so oder so gewesen wäre. Ich habe eine sehr ähnliche Meinung über OG Kimo, der sehr eng befreundet ist, auch mit Gianni Suave. Und OG Kimo steht bei uns in keiner Form unter Vertrag. Aber trotzdem ist das eine Generation und ein Anspruch an deutschem Rap, den deutscher Rap dringend braucht. Und dem ich gerne so, wo ich das kann, auch Türen öffnen möchte.
Also können wir gespannt sein, was in nächster Zeit noch kommt.
Da kommt eine ganze Menge auf jeden Fall, ja. Mal schauen, ob, wir machen ganz viele wegweisende Schritte für Gianni Suave jetzt im Moment, beziehungsweise er macht diese Schritte, wir helfen ja nur dabei. Aber da ist so viel Potenzial und so viel Musik, die quasi nur darauf wartet, endlich veröffentlicht zu werden. Und da wird eine Menge passieren. Ich denke, er ist das spannendste neue Talent aus Frankfurt heraus. Ja. Und das gilt sowohl für seine Songs als auch für seine Live-Performances.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Gut, dann würde ich jetzt kurz in die Pause gehen und dann sind wir gleich wieder da.
Auf 43,5 Sekunden.
Ganz genau.
Hi Mike, hast du denn schon Weihnachtsgeschenke?
Hey Canoli, na klar, voll easy.
Wie das?
Ja, von mir gibt's dieses Jahr Gutscheine von 43,5.
Ah, und was können die so?
Ja, da bekommt man ab einem Gutschein von 25 Euro noch eine Tasse in einer Gutscheinbox obendrauf.
Krass, Mann, das sieht gleich aus.
Dann melden wir uns wieder zurück aus dem Niedribbelthaus in der Stiftstraße. Du hast ja auch für 43,5 schon viele Mixtapes gemacht. Also ich kann mich noch an das Mixtape erinnern, als wir hierher gekommen sind. Das fand ich persönlich ziemlich überragend. Und ich fand es auch witzig, als du abends im, wie hieß es?
Im Travolta.
Bei
der ersten Frankfurter Handtuchparty.
Ja, genau. Ne? Ja. Genau. Da hast du das ja auch eingeleitet mit dem...
Stimmt. Ja, das Intro vom Mixtape habe ich da quasi zu meinem Live-Intro gemacht.
Genau, das war auf jeden Fall ein geiles Intro. Wenn du Mixtapes machst... Was ist denn deine Herangehensweise? Wo lässt du dich inspirieren und wie kommt da eine Songauswahl zustande?
Die letzten Mixtapes, die ich gemacht habe, waren immer sehr themabezogen. Ne? Also es gab eine klare Ausrichtung bei dem Mixtape quasi zu der Store-Eröffnung in Frankfurt war das Thema. Das Thema war allgemein so, wir ziehen von Fulda nach Frankfurt so und da wird quasi dieser Reiseweg ein bisschen aufgezeigt. Und das Mixtape hat aber den Fokus ganz klar, okay, wir wollen das Licht auf Frankfurter Künstler werfen. Das heißt, es war so ein bisschen ein Querschnitt der Greatest Hits of Frankfurt Rap, wenn man so will. Nicht so ganz alt, aber es waren halt auch schon ein paar ältere Songs dabei. Aber einfach so meine persönlichen Favorites von sehr, sehr bekannten Frankfurter Rappern oder Sängern. Da war jetzt die Vorbereitung jetzt nicht so arg schwierig, weil das ja eh ein sehr, sehr naheliegendes Thema war für mich. Also es war für mich dann ein einfaches zu bestimmen, was ist mein Favorite Azad und Jonesman Song oder welchen Song mag ich von Moses. Aber natürlich gab es auch ein paar Künstler, wo ich mir dann wirklich nochmal den Katalog reingefahren habe, ob es jetzt Moses war oder Vega, wo ich gesagt habe, so, boah, ich gehe nochmal durch, vielleicht gibt es noch irgendeinen, den ich irgendwie in den Jahren überhört habe, der aber eigentlich perfekt passen würde. So. Da musste man sich so ein bisschen reinhören, aber das wäre so ein bisschen die Herangehensweise. Man hat das Thema und dann hat man relativ schnell die ersten Songs, die für mich so vom Bauchgefühl her feststehen. Und dann geht es eher darum, so, okay, wie kann ich die Songs miteinander verbinden? Das ist dann so, das ist so ein bisschen wie Freestyle-Kochen. Man guckt den Kühlschrank und sagt, okay, ich habe Karotten, ich habe Reis, ich habe hier noch ein halbes Steak.
Was mache ich draus?
Was mache ich draus und was bräuchte ich, damit die Soße cool wird und ich irgendwie, ne? Also man guckt dann so, okay, ich brauche noch vielleicht einen Brühwürfel und weiß nicht was, stilles Wasser und dann kriege ich das hin. Und dann kauft man die Sachen vielleicht noch schnell dazu und dann kann man was basteln. So ähnlich ist es bei Mixtape auch. Die Magie bei einem Mixtape, also beim Auflegen generell oder wenn man Songs zusammenstellt für Leute, die sich das dann später anhören sollen, finde ich, ist die Gewichtung, also finde ich in der Gewichtung die Songauswahl deutlich wichtiger als jetzt, wie die Übergänge gestaltet sind oder so. Intro ist nochmal was anderes, aber na, am Ende des Tages auf einer Party legst du 95% Songs auf, 5% des Abends der Zeit sind die Übergänge und die sind eigentlich nur dann, fallen die wirklich auf, wenn du es verkackst. Ansonsten sagen alle, okay, cool, genau, cool, ist halt ein neuer Song jetzt und freuen sich dann entweder über den Song oder finden den scheiße. Bei dem Mixtape finde ich, ist diese Gewichtung ein bisschen zu relativieren, weil das ja öfter gehört wird und weil dann eventuell mit den Übergängen eben auch eine bestimmte Magie oder Aussage getroffen werden soll. Und das ist dann, da achtet man dann schon ein bisschen mehr drauf. Ja, und dann, wie gesagt, man legt sich diese Zutaten nebeneinander und schaut, wie könnte das passen musikalisch, also Sachen wie Harmonielehre, Tonarten, Geschwindigkeiten der Songs, wie kann ich das geil mixen, dass es möglichst homogen ist. Ich weiß, auf dem Frankfurt-Mixtape war ich recht happy mit dem Übergang nach dem Hafti-Song. Das fand ich ganz cool. Und das sind halt Sachen, die du, klar, die setze ich dann handwerklich um, aber ich kann letztendlich ja nicht bestimmen, wie schnell dieser Song in welcher Tonart ist und ob die dann geil zusammenpassen. Das ist dann halt auch oft Zufall, wo ich sage, so, oh geil, die passen perfekt zusammen und der Übergang ergibt sich jetzt quasi von selbst. Ich muss den nur noch umsetzen. Aber das sind dann die Augenmerke, die dann besonders hervorzuheben sind. Ja, also im Prinzip ein bisschen vorbereiten, die Songs so auf ein Blatt Papier hin und her schieben, zu gucken, wie könnt ihr das kombinieren, ein, zwei Sachen ausprobieren. Und dann ergibt sich meistens was ganz Cooles.
Und wahrscheinlich auch einfach viel Erfahrung. Also irgendwann.
Ja, vielleicht unterbewusst, ne? Irgendwann hat man so oft Freestyle gekocht, dass man weiß, das schmeckt allen.
Ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass es damals im Travolta ein mieser Abriss war.
Der war wild, der Abend, war, ja. Aber das, ich sag mal, die Lorbeeren kann ich nicht komplett für mich beanspruchen. Das ist einfach die Energie, die auf einer 43,5 Handtuchparty existiert. Das ist jetzt nicht zwingend an mich geknüpft. Ne? Ich weiß natürlich auch, wie man die Leute dann bedient. So,
ja.
Aber die Energie, die in diesem Raum schon herrscht, ist so krass. Da muss nur ein Funken fliegen und es geht ab. So. Ja. Also wir hatten in Fulda auch teilweise schon Handtuchpartys, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist der Moshpit so wild, ich muss die Leute so ein bisschen wieder runterbringen und dann spielst du irgendwie so ein paar softere Songs, aber der Moshpit geht weiter und du denkst dir, was ist los mit euch?
Sie wollen nicht aufhören.
Die wollen nicht aufhören, so. Aber ja, wie gesagt, das spricht halt für die Leute. Das ist ja auch ein bisschen so wie Klassentreffen. Ne? Also vielen von den Handtuchpartys kommen ja Leute zusammen, die sich das ganze Jahr über verfolgen und kennen auf Social Media, aber in völlig unterschiedlichen Städten teilweise leben, die sich auch krass freuen auf den Abend und wissen, es wird wild und freuen sich auf die ganzen Kollegen, die sie treffen werden. Und dann musst du als DJ da im Prinzip nur noch laut genug machen und es geht ab.
Ja. So ein, ich will es nicht so nennen, aber so ein halber Selbstläufer.
Ein halber, ja, genau. Ich glaube, dass viele Veranstaltungen in gewisser Weise Selbstläufer sind, wenn die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zusammenkommen. Die Kunst eines DJs ist dann nicht zwingend, die 5 Hits zu spielen, die sowieso jeder spielt oder gespielt hätte an diesem Abend, sondern die Art und Weise ist es, diese 5 Hits so aufzubereiten, dass der Abend möglichst lange möglichst geil bleibt. Auch hier wieder eine Parallele zum Essen, die finde ich sehr treffend ist. Am Ende des Tages gibt es Pizza für 5 €, die richtig scheiße schmeckt, aber eine Menge Leute gehen hin.
Ja.
Und es gibt Pizza von einem voll krassen Restaurant, die vielleicht 20 € kostet. Die haben dieselben Zutaten. Die Frage ist, was macht der Koch draus? Und dann auch die Frage, ist es dann 20 € wert oder nicht? Ja. Ja.
Schöne Darstellung.
Es gibt völlig verschiedene Herangehensweisen. Am Ende des Tages kochen wir mit denselben Songs wie DJs. Die Frage ist, was machen wir aus diesen Songs? Wie kombinieren wir sie? Und schmeckt das Gericht dann besser oder nicht? Und es gibt für alles eine Daseinsberechtigung. Es gibt DJs, die haben keinen hohen Anspruch, aber reißen eine Party ab, einfach weil sie eine 5-Euro-Pizza machen, die aber super beliebt ist. Ja, also in Altsachsenhausen gibt es Läden, die schmecken nicht geil, aber da ist trotzdem die Hütte voll jedes Wochenende.
Ja,
das bedient halt ein bestimmtes Klientel. Es geht immer um, was brauchst du in dem Moment? Bist du besoffen, brauchst einfach nur ein bisschen Kohlenhydrat im Magen, gehst du da hin, super. Und du gehst glücklich nach Hause. Und es gibt aber auch Restaurants, wo du sagst, okay, da gehe ich nicht besoffen rein, da gehe ich mit meiner Freundin zum Jahrestag rein und gibst 10-mal so viel Geld aus und es ist es dann aber vielleicht doch wert.
Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, also was ist geiler? Auf so einer Privatparty, wo eh schon geile, wie du sagst, geile Stimmung und die Leute kommen zusammen. Oder nehmen wir Beispiel Gibson Club, es kommen diverse verschiedene Menschen, die einfach feiern gehen. Gibt's da irgendwie für dich was du persönlich präferierst?
Ja, aber hat nicht zwingend was mit der Art der Veranstaltung zu tun. Ich finde, also ich fühle mich traditionell in kleineren Räumen wohler, einfach weil Ich finde, dass schneller eine Energie und Atmosphäre aufzubauen ist. Große Clubs wie das Gibson, finde ich, leiden immer so ein bisschen drunter, dass es hohe Decken hat und da ganz viel Atmosphäre und Energie verloren geht. Dann teilweise der Raum sehr hell ist und so. Hat jetzt nichts mit dem Gibson an sich zu tun. Ich mag das Gibson an sich sehr gerne. Ist einfach nur meine Beobachtung, wie halt Clubbetrieb in großen Räumen ist. So, ich finde, da geht Atmosphäre verloren, wohingegen du in kleinen Räumen, wie gesagt, ganz schnell eine Meute hast, die Bock hat, wirklich zu feiern.
Aufheizen, ne?
Die Art der Veranstaltung ist aber völlig unerheblich. Das kann eine geschlossene Gesellschaft sein, ne? Es kann eine Hochzeit sein, wo es richtig zur Sache geht. Und mit, wenn ich das sage, zur Sache gehen, ich meine jetzt nicht, dass auf der Hochzeit da der Moshpit ist. Das ist auch überhaupt nicht mein Anspruch ans Auflegen, dass eine Party nur dann geil ist, wenn es einen Moshpit gab. Sondern einfach, dass du einfach einen Vibe kreierst. Der kann auch super soft sein, aber ein Vibe kreierst, wo du das Gefühl hast, jeder in dem Raum ist gerade so auf demselben Energielevel, auf demselben musikalischen Level und hat Bock, sich drauf einzulassen. Das kann soft sein, das kann aber auch ultra Abriss mit Moshpit sein. So, ne? Alles legitim. Und wie gesagt, ich mag es eher klein, weil eben mein ganzes Auflegen sehr energiebasiert und atmosphärisch ist. Das ist das, was ich aufbauen möchte, eine Stimmung zwischen den Leuten. Das kann aber auch die Bahnhofsviertelnacht sein, wo einfach die ganze Straße voll ist mit Leuten. Da stehen, was weiß ich, wie viele tausend Leute. Und du spielst den richtigen Song zum richtigen Moment und du hörst so ein einziges Raunen durch die Straße gehen. So. Das ist dann halt auch ein Gänsehautmoment. Das kann alles sein. Diese Energie entsteht, wenn Leute zusammenkommen, die sich auf dasselbe emotionale Feeling gerade einlassen. Und das kann in jedem Setting passieren. So.
Wo wir es vorher von Herangehensweise Mixtape kreativ sein. Du bist viel um die Welt gereist, viel USA. Was nimmst du von so Reisen mit? Gibt es da viel Inspiration für dich? Nimmst du von anderen Künstlern, von anderen DJs was mit?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sehr, also rein was das Auflegen und das Musikalische angeht, sind natürlich so Städte und Märkte wie London, New York, L.A., Miami sehr prägend, einfach weil da eine Subkultur existiert, die das beeinflusst, was ich auch selber mache. Das heißt, man sieht Trends früher, man sieht aber auch vielleicht andere Arten und Weisen, mit Musik umzugehen oder mit Musik im auflegtechnischen Sinne, mit Musik zu arbeiten, die ich so vielleicht noch nirgendwo gesehen habe, einfach weil da viele Trends gesetzt werden. Muss nicht zwingend dort sein, aber da
ist
ja wie bei Schuhen oder Fashion ja auch so, dass es einfach Städte gibt, wo einfach da so ein Schmelztiegel ist, wo einfach Dinge passieren, die man so woanders nicht so schnell beobachtet. Und fand ich Miami die letzten Jahre super spannend. Alles, was da so in der Wynwood-Szene passiert, die ganzen Clubs und kleinen Bars, die es da gibt, die aber ein sehr, sehr hochwertiges Booking machen, sehr hoher Anspruch in der hiesigen oder dortigen DJ-Szene. Da passiert sehr viel Geiles. Und dann gibt es aber auch diese Momente außerhalb jetzt vom Auflegen oder von der Musik, wo dich Orte oder Länder inspirieren, die du vorher noch nicht bereist hast, wo du wirklich merkst, so okay, das erweitert meinen Horizont. Also als ich das erste Mal auf den Philippinen war, habe ich gedacht, okay, was geht hier ab? Und dann nach 2-3 Tagen merkst du, okay, es ist irgendwie, das ist im Vergleich zu Deutschland eine ganz andere Welt. Aber diese Welt bringt dir bei, von einem hohen Ross runterzukommen und zu denken, nur weil es bei uns hier ganz geil läuft, haben wir irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern du verstehst dann auch so, hey, das ist da eine andere Welt, aber sie funktioniert für diese Leute auf ihre eigene Art und Weise. Und dann zu sagen, ja, wenn ihr es nicht so macht wie wir hier in Deutschland, dann kann es ja nicht funktionieren. Das ist halt Schwachsinn. Und das ist diese intellektuelle Watschen, die du dann bekommst, und zu sagen, hey, guck mal, scheiß mal auf dein White Privilege oder was auch immer. Du hast diese Welt nicht erfunden und diese Menschen da leben und sind teilweise vielleicht sogar glücklicher als wir hier. Es gibt nicht nur einen Weg, der nach oben führt. Es gibt ganz viele, und das, was für uns funktioniert, muss nicht für die funktionieren, umgekehrt. Und ich habe verrückte Dinge dort gesehen, aber sie funktionieren. Und die Leute sind happy damit und das ist geil. Und das hat mich in gewisser Weise bescheidener gemacht, aber hat auch einmal mehr dazu geführt, dass ich einfach ein offeneres Ohr und aber auch Herz für andere Kulturen gefunden habe und einfach mich darauf eingelassen habe, zu schauen, wie leben die Menschen.
Nimmt es dich auch musikalisch mit? Also wenn du, würdest du sagen, in anderen Ländern, anderen Kulturen wird komplett anders gefeiert als hier?
Ja, aber es ist meistens gar nicht so sehr, finde ich, den Menschen geschuldet, sondern eher den regionalen
Gegebenheiten.
Gegebenheiten so. also wirklich gesellschaftspolitische Themen wie Sperrstunde, mhm, in L.A. ist um 2 Uhr Schluss. Ist keine Partystadt. Ja. 2 Uhr ist Sperrstunde, feiern, geht nach Hause jetzt. Deswegen,
aber fängt,
deswegen hast du
aber
da halt
früher
ganze,
an.
Deswegen hast du da, nee, fängt nicht früher an.
Fängt nicht früher,
nö,
ja,
die Leute müssen ja trotzdem bis um 8 Uhr arbeiten. Wie sollen sie denn da früher im Club sein? Deswegen, es geht nicht früher los. Das ist der Grund, warum in L.A. in den ganzen Clubs meistens kein hochkarätiges DJ-Booking gemacht werden kann, weil die Gastronomen gar nicht so viel Umsatz machen können, um diese hohen Gagen zu zahlen.
Okay.
In Vegas hast du halt zum einen die ganzen Leute, die richtig viel Geld lassen, weil es ja Touristen sind, oder in South Beach in Miami oder in New York. Du hast aber auch keine Sperrstunde. Ja, das heißt, die Leute können ruhend um die Uhr Geld ausgeben. In L.A. gehen die Leute 2 Stunden, 3 Stunden feiern und dann werden sie aus dem Club rausgeschmissen. Und das ist der Grund, warum es in L.A. aber die ganze Tradition gibt mit den Partys in den Hollywood Hills, in irgendwelchen privaten Häusern.
Da geht's dann,
ja,
halt weiter.
Das kennt man ja aus Filmen und so, aber das ist der Grund. Das ist nicht so, weil die Leute zwingend gerne jetzt in diesen Häusern feiern oder bei irgendjemandem privat, sondern einfach, weil sie das müssen, weil alles andere zumacht. Und ich finde, solche Sachen beeinflussen die Partykultur und die Gewohnheiten der Menschen fast mehr als jetzt, das jetzt, ja, spätestens seit dem Internetzeitalter hören wir sowieso alle dieselbe
die
Mucke.
Gleiche Musik, ja.
Das war früher nochmal unterschiedlich. Jetzt nimmt sich das nicht mehr so viel. Ne? Wenn Travis Scott einen neuen Song rausbringt, ist der auf der ganzen Welt nächste Woche der Hit.
Ja.
Deswegen ist da der Unterschied nicht mehr so groß, sondern es sind dann eher so diese Kleinigkeiten, die aber einen riesen Impact haben. Also wenn wir sagen, du hast eine Sperrstunde, dann hast du auch in den englischen Pops, was hat das für einen Einfluss auf den Alkoholkonsum von Leuten? Wenn die wissen, ich habe jetzt nur noch eine Stunde. Was macht das mit denen? Ja, das ist der Grund, warum Amis ganz viele Shots trinken und in Deutschland oder in Europa hast du eher eine Longdrink-Kultur oder viel Bier. Da ist es so, okay, ich habe jetzt hier noch eine halbe Stunde.
Jetzt muss ich
wenn ich jetzt noch richtig steil gehen will, dann ballern wir jetzt und dann holen wir keinen Longdrink, wo dann irgendwie alles mit Mischgetränken vermischt ist, sondern hier kommt die Flasche auf den Tisch und dann Shots, Shots, Shots. Also das ist absurd, was das dann wirklich für Wellen schlägt, ja? Aber das alles beeinflusst das. Und das ist der Grund, warum du in L.A. auf einer Silvesterparty keine krass großen DJs sehen wirst. Weil
es sich lohnt.
Weil sich finanziell nicht lohnt für die ganzen Gastronomen.
Ist krass, habe ich noch nie so gesehen.
Obwohl es halt die Celebrity-Stadt überhaupt ist. Ne? Ja. Aber ich war jetzt 2 oder 3 Jahre war ich in Folge privat an Silvester in L.A. Und wir haben mal so geguckt, was gibt's denn so, wo kann man denn hingehen? Und es ist im Vergleich zu Miami oder Vegas, ist es relativ enttäuschend. Das meine ich jetzt gar nicht despektierlich gegenüber den ganzen DJs, die da auch sind. Das sind ja sehr, aber du findest halt nicht die großen Namen. Da ist jetzt nicht ein Lil Jon und ein Steve Aoki und ein David Guetta, die da auflegen. Aber in Miami sind die. Und in London und in New York sind die. Ja. Und das ist halt schon erschreckend. Aber es ist halt eben genau diesem Umstand geschuldet.
Wenn wir schon beim Reisen sind, gibt es einen Auftritt, der so mit Abstand der krasseste war?
Ich bin immer schlecht darin, das jetzt irgendwie so eine Top 3 zu machen und zu sagen, das ist zwingend die Nummer 1. Vor allem, ja, ich meine, das was 2004 für mich ja mein persönliches Highlight war, ist ja dann 2010 oder 2015 dann schon voll überholt, weil man dann ja ganz andere Sachen schon gesehen hat. So. Wenn ich mal so zurückblicke, so die letzten Jahre, was sehr, sehr nice war, liegt meistens daran, dass das einfach konzeptionell geile Veranstaltung war eine Rooftop-Party in Downtown Los Angeles, das ist schon so 1-2 Jahre her, zusammen mit DJ Expo, der auch der Veranstalter war, mit Scratch Bastard aus Toronto und noch 2, 3 anderen Kollegen auf dem Dach des relativ legendären Ace Hotels in Downtown LA. Mhm. Und dieses Dach, muss man sich vorstellen, das ist ein großes Rechteck. In der Mitte ist es, also wenn man das in 3 Drittel aufteilt, in der Mitte ist es überdacht, da ist quasi so ein Barbereich und da sind Toiletten. Auf der einen Seite aus dem rechten Drittel quasi, ist ein kompletter Pool auf dem Dach, wo halt drumherum ein paar Leute stehen können. Da lief die Musik auch und links war quasi das DJ-Pult aufgebaut mit Tanzfläche. Und der Vibe war einfach geil, weil von vornherein klar war, wir spielen nur Oldschool-Mucke, es lief nur 70er und 80er Soul. Und die Leute kamen extra deswegen und das ging halt um 15 Uhr schon los und es war um 21 Uhr Feierabend. Quasi so ein klassisches Nachmittags-Sundowner-Ding auf den Feiertag. Und der Vibe.
Auf dem Hochhaus.
Oben auf dem. Es ist kein richtiges Hochhaus, aber es ist. Das hat dann trotzdem schon so 20 Etagen oder so. Ist jetzt kein 80-Stock-Wolkenkratzer, aber 20 Etagen und du guckst halt schon sehr, sehr weit über die Stadt, die ja generell recht flach ist. LA, da gibt's
und
jetzt
weitläufig.
Nicht so viel. Und sehr weitläufig. Und dann guckst du quasi so Richtung Sonnenuntergang. Der Vibe war einfach brutal. Das war schon ein sehr, sehr geiles Highlight. Ansonsten sage ich noch zwei Sachen ganz kurz. Wynwood mit meinem Kollegen DJ Cass aus Miami. Also Miami Wynwood, also das ist neben Downtown Miami. Das ist da, wo sich nicht so viele Touristen hin verirren, sondern eher die Locals und die Coolen. Auf einem Innenhof von einer Bar, wo aber locker 800 Leute drauf passen. Sehr, sehr geile Atmosphäre, musikalisch alles erlaubt. Ich war ein bisschen unter Druck, weil die Woche vor mir hat, glaube ich, Funk Flex gespielt und die Woche danach Jazzy Jeff und ich hatte so ein bisschen, scheiße, wie passe ich denn hier rein? Das war ein bisschen absurd, aber es ist geil, weil du kannst echt von Salsa bis Trap bis von Stevie Wonder bis sonst was alles spielen, bis Daft Punk und die Leute machen mit und du hast Tanzcrews und so. Das ist ein geiler, geiler Vibe, wie man ihn sehr, sehr selten sieht. Und dann tatsächlich jetzt ganz, ganz aktuell noch, vor ein, zwei Wochen habe ich gespielt auf der Abschiedsparty vom Nike Headquarter hier in Frankfurt, die ja jetzt leider nach Berlin ziehen. Ja. Und die haben quasi wir haben die Büroräume jetzt endgültig entweiht. Das war sehr, sehr geil. Da waren jetzt nicht viele Leute, es waren ja nur die Nike-Angestellte, es waren keine externen Leute eingeladen, glaube ich. Lass da 50 bis 70 Leute gewesen sein, aber es war ein so geiler Abend.
Und es war im Nike Headquarter?
Ganz genau, direkt neben dem Stadion, was ja jetzt, ich glaube, abgerissen wird es nicht, aber es wird umgebaut, es wird ja die Eintrachtzentrale jetzt, also es kommt ein würdiger Nachfolger rein. Und es ist direkt vor meiner Haustür, ich hätte hinlaufen können, wenn es nicht so scheiße geregnet hätte. Aber das Gefühl, für mich als jemand mit einem großen Herz für Nike, diese Party spielen zu können, war schon sehr geil.
Das klingt gut. Wo wir beim Thema sind, Nike bzw. Schuhe und krassester Auftritt. Wenn du einen Schuh gestalten könntest, sind wir auch wieder beim kreativen Thema, wie würde der aussehen? Was wäre es für einer? Hättest du eine spezielle Silhouette, auf der du gerne mal was machen würdest?
Puh. Gerade was das Thema Silhouetten angeht, habe ich ja so ein bisschen so einen Wandel durchlaufen. Ich war durch meine Jugend als Basketballer habe ich immer eigentlich Basketball-Sneakers getragen, bis in die 2000er rein. Dann waren es auf einmal nur noch Air Force Ones. Und Anfang der 2010, also 2010, 11, 12, habe ich quasi meinen kompletten Jordan-Katalog aufgefüllt, den ich mir als Teenager nicht leisten konnte.
Die Klassiker.
Und habe aber zuletzt in den letzten Jahren einfach aus Bequemlichkeit heraus ganz viele Runners getragen. Ja, ich glaube, wenn ich einen Schuh designen dürfte, wäre es wahrscheinlich ein Dreier Jordan. Einfach wegen seiner Allgemeingültigkeit und seiner Zeitlosigkeit. Ich müsste natürlich da eigentlich, was Zeitlosigkeit angeht, müsste man den Air Force One noch oben drüber setzen. Aber da gibt es schon so viele Schuhe. Ich meine, bei Jordans auch, aber bei Ones ist es wirklich übertrieben, was in den 2000ern an Modellen rauskam. Da würde ich mich jetzt gar nicht einreihen wollen. Aber einen schönen Dreier mit so dem Anspruch von den Sachen, die Ovo zuletzt gemacht haben oder auch Travis Scott, so das sehr wertig halten, nicht zu kitschig und nicht zu bunt, aber vielleicht trotzdem Colorways zu finden oder Designansätze zu finden, die es vorher so noch nicht gab. Das wäre so der Anspruch. Nicht, dass ich es jetzt krass könnte oder so, aber das wäre so, wie ich mir denke, das würde ich ganz gerne machen.
Würdest du irgendwas mit Musik draufklatschen?
Oh, wenn dann nur subtil und vielleicht auch gar nicht außen, sondern innen, so von wegen, dass man Musik im Innern hat. So, weißt du, so, um die Persönlichkeit wiederzuspiegeln und zu sagen, okay, man macht was auf die Innensohle oder auf das Innenfutter, dass man da was mit Musik macht, um quasi zu versinnbildlichen, dass man, klar, Musik von außen kommt, aber dass man sie vielleicht im Innern, im Herzen dann trägt und behält. So als, keine Ahnung, ob das zu marketingtechnisch gedacht ist, aber.
Nee, aber ja.
Also, was ich jetzt nicht machen würde, ist, das habe ich auch, also ich würde jetzt halt keinen Notenschlüssel draufpacken. Ich würde mir auch nie einen Notenschlüssel auf den Arm tätowieren. Ich finde, einen Notenschlüssel auf den Arm oder hinterm Ohr tätowiert haben immer nur Leute, die eigentlich nichts mit Musik zu tun haben. Das wäre so wie für einen Fußballer, sich einen Fußball auf den Arm zu tätowieren. Also warum?
Zu einfach.
Es ist zu einfach gedacht. So, ich will es gar nicht, keinen diskriminieren, der das gemacht hat. So, es sieht ja auch nice aus. Aber ich beobachte einfach, es machen Leute, die tendenziell nicht die Vollblut- oder hundertprozentigen Berufsmusiker sind.
Ja, gebe ich dir recht. Und mal so langsam auch in Richtung Ende von heute zu kommen. Was sind die nächsten großen Dinge, die bei dir noch anstehen? Kannst du was drüber sagen oder ist alles noch streng geheim?
Überlegen. Auflegtechnisch geht es jetzt auf jeden Fall in den Jahresendspurt. Da kommt ganz viel. Klassisch Weihnachtszeit, Holiday Season mit vielen Feiertagen und so. Da ist natürlich eine Menge los. Dann hoffentlich im Januar ein schöner, entspannter Urlaub.
Wo geht's hin?
Ach, irgendwo in die Sonne. Tendenziell USA, weil da natürlich auch viel Familie ist. Und wir wollen aber Sonne. Und Sonne im Januar heißt ja auch, du musst schon ganz schön weit fliegen. Aber ja, in den USA viel Familie. Und da kann man es auch gleich noch mit ein bisschen Auflegen verbinden. Was passiert nächstes Jahr? Für unsere Agentur sehr viel, gerade für unsere Künstler. Teasy, den wir betreuen, der ist jetzt gerade noch auf Tour. Da kommt 2020 dann hoffentlich neue Musik. Mal gucken. Nixon ist bei uns unter Vertrag. Der hat jetzt gerade vor kurzem eine Single rausgebracht, die heißt Schnapp in den Jeans. Da kommen direkt in der ersten Jahreshälfte, wenn wirklich einige Songs noch kommen. Da ist schon ganz viel in der Pipeline, was jetzt einfach nur rausgebracht werden muss. Johnny Suave hatten wir angesprochen. Da wird es eine Menge geben. Und dann haben wir noch, wir haben ja wirklich noch 10 weitere Künstler oder so. Es vergeht fast keine Woche, wo nicht irgendjemand von uns einen neuen Song auf Spotify hat. Also wir haben jede Woche irgendwelche Releases, die betreut werden müssen. Und das wird so weitergehen. Da wird eine Menge passieren.
Wird also nicht langweilig in nächster Zeit?
Nee, um Gottes Willen. Also es wird, wie gesagt, ich hoffe, es wird im Januar ein bisschen langweilig, weil ich da Urlaub machen möchte. Aber ansonsten kann es für mich richtig Rambazamba in 2020 losgehen. Ist ja irgendwie so eine Schnapszahl, ja, da erwartet man ja irgendwie vielleicht noch da mal mehr als sonst. Da muss ja alles noch krasser werden. Ja. Mal gucken, ob das so wird. Nee, ansonsten, wir sind jetzt seit 3 Jahren Eltern. Gute Zeit mit dem Kind verbringen, Gesundheit für alle. Das weiß man dann mit den Jahren immer mehr zu schätzen.
Andere Prioritäten.
Ja, oder sag ich mal, offensichtlichere Prioritäten, die die ganze Zeit schon da waren, die man als selbstverständlich genommen hat. Und dann irgendwann merkt man, okay, Leute werden krank, Leute sterben. Und da muss man schon darauf aufpassen. So. Klar, man ist halt keine 20 mehr.
Das stimmt, das stimmt. Letzte Frage. Was wäre für dich das absolute, also bei Schuhen redet man ja vom Holy Grail.
Holy Grail, ja.
Was wäre für dich das absolute Karriere-Highlight, egal ob in welchem Bereich? DJ, Producer, Manager?
Gibt's da was? Oh ja, gibt's einige Holy Grails. Also wirklich eine. Also wir haben eine Menge goldene und Platin-Schallplatten mit unseren Künstlern gemacht in den Jahren, aber mal wirklich so, ich wünsche einfach den Künstlern, die wir von Amateurstatus abgeholt haben und von Tag 1 an aufgebaut haben, den wünsche ich einfach diesen Erfolg so sehr, weil wir betreuen die ja aus dem Grund, nämlich weil wir sie geil finden. Und mit denen mal wirklich so mit dem eigenen Album eine Platinplatte abzuräumen oder irgendeinen großen Musikpreis, einen Grammy oder so, das wäre so auf der Agenturseite ein Holy Grail. Aber viel wichtiger als diese plakativen Sachen sind einfach, dass wir mit den Leuten lange arbeiten wollen und geile Musik rausbringen wollen. Also wirklich die Langfristigkeit in deren Arbeit und auch in unserer Kooperation ist eigentlich noch größer zu nennen. Ansonsten war für mich auflegtechnisch mein Holy Grail immer einmal auf Hard 97 zu sein. Also da einmal irgendwo jetzt Gast auflegen zu können. Jetzt hat Radio natürlich so ein bisschen an Bedeutung verloren und Hard 97 hat nicht mehr den Stellenwert, den es in den 2000ern hatte. Aber das war immer mein Holy Grail. Ansonsten hatte ich tatsächlich, was das Auflegen angeht, in den letzten Jahren so einen Punkt, wo ich gesagt habe, so ey, ich habe so viel Geiles gemacht. Wenn ich morgen taub werden sollte, wäre natürlich scheiße, ne? Aber wenn ich morgen taub werden sollte und ich könnte nie wieder auflegen, könnte ich mit Frieden rausgehen aus der Nummer so. Deswegen, ich fühle mich privilegiert und dankbar, immer noch voll am Start zu sein und immer noch so viel aufzulegen wie fast nie zuvor. Aber ich weiß auch, dass ich einfach schon viel Geiles gesehen habe. Deswegen gibt es beim Auflegen fast diesen Holy Grail nicht mehr. Es gibt immer nur noch einzelne Events, wo ich sage, das war krass, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie vor dem Brandenburger Tor spielen muss oder so. Keine Ahnung. Klar wäre geil, aber das macht es jetzt auch nicht aus.
Schön gesagt auf jeden Fall.
Ich hoffe, wie gesagt, ist das so Freestyle, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Vielleicht fällt mir morgen der Holy Grail und sagt, ey Simon, wir müssen alles immer neu aufnehmen. Aber
ich bin da.
Auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, das muss es sein. So. Ich bin einfach dankbar, das machen zu können. Also ich habe irgendwann als Teenager habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und kann das jetzt seit so vielen Jahren schon machen.
Und hast Spaß und Freude daran.
Das ist halt geil, weil ich sehe halt ganz viele Leute, die jetzt seit 10 Jahren, 15 Jahren aus der Schule raus sind und einen Job machen, der ihnen nicht so viel Spaß macht oder der ihnen sehr viel abverlangt. Und das zwingt mich quasi, dankbar zu sein für das, was ich machen kann, weil tatsächlich ich Spaß dran habe.
Das ist schön. Das ist wirklich, damit kann man zufrieden sein. Gut, dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Wir sehen uns bestimmt die nächsten Wochen wieder im Laden.
Auf jeden, ja.
Und wir auch
Weihnachtsgutscheine
hören
kaufen.
Ja, genau. Und wir sehen uns oder wir hören uns bald wieder.
Sehr gerne.
Besten Dank.
Vielen Dank.